Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Die ersten Poesiefilme dauerten oft 10 bis 12 Minuten, was der Länge der frühen Filmrollen entspricht. Solche von Gedichten inspirierte Filme sind gerade in der letzten Zeit für LyrikerInnen und angehende FilmemacherInnen so attraktiv geworden, dass sich mittlerweile bald 2 Dutzend internationale Festivals allein diesem Genre widmen. Magischer Raum mit E-Piano und Kühlschrank. Astrid Meierle stellt das Genre der Poesiefilme vor.
It's a diamond. It's a dance. The opposite of a gun is a museum in France. It's the moon. It's a mirror. It's the sound of a bell and the hero.
Ich sage dir, eine Schneeflocke wiegt 0,004 Gramm.
Sag, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, Friedrich.
Verspielt, bezaubernd und völlig unberechenbar. Der Poesiefilm ist ein besonders kapriziöses Genre. Wenn Poesie und Film zusammenkommen, entstehen ungeahnte Möglichkeiten. Kaleidoskopische Splitscreens, rasant schnelle Bildfolgen, aber auch das pure Gegenteil. Ein fesselnder Augenblick als unendlich gedehnte Zeitlupe. Letzteres probt der Schweizer Autor Jürg Halter in Leichtwerden, einem 2,5-minütigen Poetry-Film. Die Faszination liegt darin, dass bereits die ersten Bilder unvermittelt in einen magischen Raum führen.
Kündigt sich der Winter an, kümmere dich nicht mehr um die Leichtigkeit des Seins. Sieh in den Himmel und streck die Zunge raus.
Eine junge Frau steht auf einem Holztisch. Wie eine Tänzerin breitet sie die Arme zu beiden Seiten aus. Die Kamera zoomt auf ihre Füße.
Auf was wartest du noch? Ich sage dir, eine Schneeflocke wiegt 0,004 Gramm und zu gleichen Teilen fällst du aus allen Wolken.
Die Fersen der jungen Frau heben sich in extremer Zeitlupe. Dann rollen die Sohlen ab. Die Zehen verlassen die Tischplatte. Mit geschlossenen Lidern überlässt sich die Frau der horizontalen und damit dem Zustand der Schwerelosigkeit. Jürg Halter erzählt von den Entstehungsetappen seines Poetry-Films.
Zuerst war das Gedicht und dann habe ich mit Vera Kappel, Pianistin und Komponistin, habe ich dann das Gedicht vertont. Und danach ist dann die Idee entstanden, dass man dazu ein Video drehen kann. Und eben im Gedicht, da geht es um Schnee, um den Schneefall. Und da war irgendwie schon von Anfang an klar, dass man dem jetzt nicht draußen im Schnee was drehen soll, sondern drinnen.
Jürg Halter wollte seinen Poesiefilm nicht in einer Studiokulisse drehen, sondern in einem Raum mit Vorgeschichte und individuellen Lebensspuren. Eine private Einzimmerwohnung in Montreal war das ideale Setting. Im Film ein magischer Raum mit E-Piano und Kühlschrank.
Das Aufwendigste war ja dann eben diese Frau zum Schweben zu bringen. Und da musste man ja extra eine Vorrichtung installieren, wo die dann sich so dann trapezmäßig darin bewegte. Und das muss ja dann alles dann im Nachhinein retuschiert werden. Also, dass man das eben nicht mehr sieht, dass da mit Hilfsmittel gearbeitet wurde. Das war dann ziemlich aufwendig.
Nichts deutet im Film auf das technisch so komplizierte Setting hin. Pure Leichtigkeit.
Man merkt dann schon, dass es eben jemand ist, der ja so ein starkes Bewegungskörperbewusstsein hat. Als Tänzerin, das macht dann halt extrem viel aus. So Details, dass diese Bewegungen so natürlich und ästhetisch wirken. Jetzt ganz grundsätzlich, wie ich arbeite, da gehe ich auch oft vom Moment aus, was passiert. Also dass da nicht irgendwie ein Drehbuch, das jetzt fertig ausgeschrieben ist und skizziert ist und dann kommt diese Bewegung und die sieht dann genau so aus, sondern oft arbeite ich da aus dem Moment heraus.
Jürg Halter ist in ziemlich vielen Genres zu Hause. Ursprünglich hat er einmal Kunst studiert, er kommt aber auch aus der Musik- und der Spoken-Word-Szene. Daher nennt er seine Filme, analog zu Videoclips, Poetry Clips. Der Schweizer versteht sich als professioneller Grenzüberschreiter.
Grundsätzlich hat mich immer schon interessiert das Zusammenspiel verschiedener Künste, also das transdisziplinäre Schaffen. Mich hat immer interessiert, was sich in den Randbereichen tut oder möglich ist, eben wie zum Beispiel zwischen Poesie und Film, aber auch zwischen Poesie und Musik. Und eigentlich Poetry Clip ist sozusagen ein Medium, das all das verbinden kann.
Der Poesiefilm ist an sich ein ziemlich räuberisches Medium. Er verleibt sich die verschiedensten Künste ein, auch den Straßenrap, den Tanz und die Performance. Dadurch kreiert er völlig neue filmische Spielarten. Das beweisen mittlerweile mehr als 2 Dutzend internationale Festspiele von Oslo über Kiew bis Neu-Delhi und Montreal, die sich ausschließlich diesem Genre widmen. Thomas Santigiacomo, künstlerischer Leiter des Zebra Poetry Film Festivals in Berlin.
Der Poesiefilm kann mehrere Genres miteinander verbinden, ein Hybrid sein. Das kann ein Dokumentarfilm sein, indem man ein Gedicht hört oder liest, sieht. Es kann aber auch eine Animation sein, die mit dem Gedicht arbeitet oder sogar im Spielfilm in den Dialog hineingebaut kann das Gedicht auftauchen. Und so fließt der Poesiefilm als Hybridform von einem Genre ins andere manchmal, innerhalb eines Filmes sogar.
Wie in No Snow, zu Deutsch den Schnee kennen. Maria Dobrowina zeichnet nach dem gleichnamigen Gedicht der Lyrikerin Anastasia Scharkova das Porträt eines Mannes, der im hohen sibirischen Norden lebt, Hühner hält und Schlitten fährt. Großartig, wie sich hier Spielfilmszenen mit animierten Bildern abwechseln. Und in den Trickfilmpassagen verbindet die Filmerin auch noch verschiedene Zeichenstile. Der Protagonist, eine Comicfigur, bewegt sich in einer Landschaft, die aus weichen, fließenden Aquarellpinselstrichen entstanden ist. Das Zebra Poetry Film Festival existiert seit 2002. Mittlerweile erhalten die Veranstalter immer mehr Einsendungen. 2020 waren es 2000 Filme aus 100 Ländern. Darunter Poetry-Clips von langjährigen, in der Szene bekannten Machern, aber auch von Studenten und Filmhochschulen. Eine Jury aus FilmexpertInnen und LyrikerInnen geht in den Monaten vor dem mehrtägigen Festival sämtliche Einsendungen durch und trifft dann eine engere Vorauswahl für das Publikum. 2 entscheidende Kriterien gelten für alle Filme, die in die engere Wahl kommen. Es muss erkennbar sein, dass ein Film auf ein Gedicht zurückgeht. Und er sollte nicht länger als 20 Minuten dauern.
Es kann natürlich ein Film sein, der ganz minimalistisch arbeitet, aber wo der Text eben so brillant mit diesen Bildern zusammenarbeitet, sodass man in den kleinsten Bildsequenzen erkennt, okay, da hat er jetzt oder sie den Film genutzt, um nochmal diese Textpassage zu unterstreichen. Also es kann wirklich ein sehr, sehr einfacher Film sein. Wir möchten auch die Filmemacherinnen nicht abschrecken, indem wir sagen, wir nehmen nur High-End-Produktion. Darum geht es uns in erster Linie nicht.
Die in Berlin lebende Autorin Ulrike Almuth-Sandig war erstaunt, als ihr Gedicht »Meine Heimat« 2012 als Festivalgedicht ausgeschrieben wurde und mehr als 30 FilmerInnen sich angesprochen fühlten, das Gedicht als Inspiration für einen Poetry-Film zu nehmen.
Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich meine eigenen Reaktionen einsortieren konnte, weil automatisch, weil man das so lernt irgendwann, dass man so auf die Welt reagieren sollte, habe ich erstmal gewertet und habe so Pros und Kontras. Ja, der ist gut, der ist nicht so gut und so.
Doch dann hat sich Ulrike Almuth-Sandig die Filme über ihr Gedicht mit Abstand noch einmal angesehen, ohne zu werten. Dabei bemerkte sie, wie sich ihre Wahrnehmung veränderte.
Weil ich verstanden habe, okay, das ist so ein Zugang, das ist eher ein Zugang über Schrift als bewegtes Bild. Das ist ein Zugang, in dem die Filmemacherin selber gesprochen hat, aber sie spricht mit Akzent. Was macht dieser Akzent mit meinem eigenen Gedicht und so weiter? Hier ist Animation, hier ist Realfilm. Was macht die Herkunftsgegend oder das Herkunftsland des Filmemachers überhaupt mit dem Film? Was macht die Schnitttechnik? Ich habe mich sozusagen über dieses praktische Beispiel meines eigenen Gedichtes, was ich so gut kannte, in diese fremde Welt so reingearbeitet.
Neben den internationalen Festivals kennt der Poesiefilm noch einige weitere Bühnen. Seine Fangemeinde trifft sich auch im Internet, auf den Webseiten von LyrikerInnen, auf YouTube und dem Filmkanal Vimeo. Auch Amateure laden ihre Miniaturen hoch. Mittlerweile findet man zu vielen bekannten Gedichten mehr als ein Dutzend Versionen auf YouTube, wie etwa zu William Carlos Williams Zeilen »This is just to say«. Ein Gedicht, das wie eine kurze Nachricht auf einem Notizzettel klingt. Jemand entschuldigt sich dafür, dass er die Pflaumen gegessen hat, die er im Kühlschrank fand und die eigentlich für das Frühstück bestimmt gewesen waren.
»This is just to say, I have eaten the plums that were in the icebox«. And what you were probably saving for breakfast. Forgive me. They were delicious. So sweet and so cold.
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Patterson, das Porträt eines Busfahrers von Jim Jarmusch, funktioniert auch als Poetry Clip. In der ziemlich komischen anderthalbminütigen Szene liest der Busfahrer Patterson seiner Frau in der Küche das Gedicht von William Carlos Williams vor. Sie meint daraufhin zu Patterson.
Oh, I love that poem.
Yeah, that's a good one.
And some of yours are just as good.
Well.
Ulrike Almuth-Sandig hat in ihren Anfängen als Lyrikerin ihre Gedichte auf Bauzäune geklebt und kostenlos auf Flyern verteilt. Später experimentierte sie auch mit dem Poetry-Film. In den vergangenen Jahren stellte sie mehrere eigene Poesiefilme auf ihren YouTube-Kanal. Einer von ihnen hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Er wurde im Auftrag des Museums im Hölderlin-Turm in Tübingen produziert. Der Ausgangspunkt war ein Gedicht Friedrich Hölderlins.
Es gibt dieses späte Gedicht von Anfang der 80er Jahre, wie wenn am Feiertage geht das los. Nicht übertitelt, weil es unvollendet ist von ihm. Und die Kuratorin des Hölderlin-Turms hat diesen Text verschiedenen Schauspielern und Künstlern gegeben, was damit zu machen.
Sie schickte ihn auch Ulrike Almuth-Sandig mit dem Vorschlag, ein Video zu drehen und den Text darin selbst einzusprechen.
Das hätte sich für mich angefühlt wie im klassischen Lied, wenn der Interpret heute sich eigentlich hineinversetzen muss in eine Zeit, die er selbst nicht erlebt hat. Das kann ich nicht so gut, auch weil es mich nicht so interessiert. Mich interessiert immer eher, was in meine Gegenwart zu holen. Und dann habe ich gesagt, ich kann sehr gerne diesen Text performen in einer Form, aber ich würde gerne da eine Art Nachdichtung oder Weiterdichtung machen, zumal der ja auch noch unvollendet ist.
Nach Friedrich Hölderlin. Wie wenn am Feiertage das Feld zu sehen.
Hinterm Haus er stand. So stehen wir überall.
Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen.
Auch über diese Heide, Lichterketten, fremden Felder.
In sein Gestade wieder tritt der Strom.
Und ich fall auch mit einem Schlag ins Bett zurück.
Ulrike Almuth-Sandig begibt sich als Lyrikerin in ein Kollegengespräch mit Friedrich Hölderlin, indem sie seinen Text mit eigenen Zeilen konfrontiert. Zwischen Hölderlins Zeilen schiebt sie ihre Gedanken.
Natürlich, es hat was damit zu tun, dass ich Hölderlin nahe sein wollte, ohne die Jahrhunderte zu unterschlagen, die zwischen uns liegen. Und auch, dass ich ihn trösten wollte von dieser Einsamkeit, von der Zerstörung seiner Emotionalität oder seiner Gefühlswelt durch die Behandlung, der er sich unterziehen musste, von dem Nicht-Ankommen, dieses Bedürfnis, Teil einer Bewegung zu sein. Aber die Französische Revolution fand eben doch nur in Frankreich statt und nicht in Deutschland. Das ist das eine, ne? Diese politische Enttäuschung, etwas nicht miterleben zu können, keine Republik aufbauen zu können.
Seine Zeitgenossen erklärten Friedrich Hölderlin für wahnsinnig. Nachdem er im Tübinger Universitätsklinikum ein Dreivierteljahr zwangsbehandelt worden war, zog er sich in den heute nach ihm benannten Turm zurück. Ein befreundeter Tischler, der Hölderlins Werk verehrte, sorgte sich um ihn. Ob der Dichter wirklich schizophren war, wie PsychologInnen heute vermuten, oder ob er unangenehmen Zeitgenossen mit gekonnten Verstellungskünsten aus dem Weg zu gehen versuchte, wird niemals wirklich geklärt werden können. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Der Filmemacher Sascha Konrad, mit dem Ulrike Almuth-Sandig zusammenarbeitete, spielt jedenfalls sehr feinsinnig auf unterschiedliche Bewusstseinszustände an, indem er den Bildschirm in zwei Hälften und damit in zwei verschiedene Erzählweisen aufteilt: Realfilm und Animation. Ulrike Almuth-Sandig denkt, dass es für Hölderlin besonders schmerzhaft war,
auch in dichterischer oder in künstlerischer Hinsicht echt scheiße allein gewesen zu sein. Der hat ja keinen wirklich engen Austausch gehabt. Mit wem hat er sich geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Mit Schiller, glaube ich. Er war nie Teil einer literarischen Szene. Und ich wollte den da auch trösten. Ja, und deswegen so sind auch die Schafe reingekommen. Ja.
Sag, leuchtende Schafe. Leuchtende Schafe. Leuchtende Schafe, Friedrich. Und jetzt?
Noch in den 60er Jahren wollten deutsche Literaturkritiker Hölderlins Spätwerk aufgrund der vermuteten Geisteskrankheit nicht anerkennen. Es wurde gleichsam aus dem Gesamtwerk aussortiert. Aus heutiger Sicht ein Akt perfiden Missverständnisses und akademischer Hybris. Ulrike Almuth-Sandigs Poesiefilm spielt daher auch vor dem Hintergrund dieses problematischen Teils der Literaturgeschichte. Die Lesefehler der Sprechsoftware in Ulrike Almuth-Sandigs Film wirken wie eine Parodie auf die Lesefehler der Rezeptionsgeschichte.
Das ist eine Sprechsoftware gewesen, da gibt es dann unterschiedliche Stimmen, genau, und die haben wir so eingegeben, den Text, dass man manche Dinge, die die Sprechsoftware falsch ausspricht, nicht korrigiert haben. Zum Beispiel sagt er, glaube ich, Hölderlin. Weil eben genau auch das wieder so eine Fehlerhaftigkeit ist, die ich ganz toll finde, vor allem wenn es um digitales Arbeiten geht.
Die Anfänge des Poetry-Films fallen beinahe mit den Anfängen der Filmgeschichte zusammen. Thomas Sant'Giacomo vermutet, dass Gedichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts wegen ihrer Kürze und Bekanntheit als Filmvorlagen besonders attraktiv erschienen. Die Geschichte war dadurch bereits populär, sodass das Publikum dem Film überhaupt folgen konnte. Denn bewegte Bilder waren ein völlig neues Medium und die Sehgewohnheiten unterschieden sich sehr von den heutigen. Dass man auf Gedichte zurückgriff,
das könnte auch damit zusammenhängen, dass die ersten Filme ja keine Zwischentitel hatten. Also sie wurden noch von Filmerklärern erklärt und die Geschichten mussten erzählt werden. Und so war es dann auch gut, wenn natürlich das Publikum schon die Geschichte kannte, auswendig kannte vielleicht.
The Night Before Christmas von Clement Clark Moore gehörte in den USA zu den populärsten Gedichten überhaupt. Viele Erwachsene und bereits Kinder kannten zumindest den Anfang oder Teile davon auswendig.
was the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there.
Ein kleiner Junge erzählt von den Vorbereitungen, die er und seine Familie für den Weihnachtsmann treffen. Die ersten Schwarz-Weiß-Bilder des Films zeigen einen langbärtigen Weihnachtsmann, der seine Rentiere und Rehe füttert. Währenddessen hängen die Kinder ihre Strümpfe am Kaminsims auf und gehen ins Bett. Gedichtpassagen erscheinen als Zwischentitel. Weiße Buchstaben auf schwarzem Grund. Jörg Halter hat das Gedicht gelesen, bevor er den Film sah.
Was mich auch überrascht hat, dass eigentlich im Film etwas anderes erzählt wird als im Gedicht, weil im Gedicht ist es ja ein einzelner Junge, der sozusagen nachts irgendwie aufwacht und am Fenster dann sieht, wie der Nikolaus kommt mit seiner Kutsche und den Tieren. Und im Film sind es ja ganz viele Kinder und die schlafen alle und der Nikolaus, der kommt sozusagen unerkannt und bringt die Geschenke und ist dann auch schon wieder weg, als die Kinder am nächsten Morgen ins Wohnzimmer kommen und die Geschenke vorfinden.
Der Film entstand in den Studios von Thomas Alva Edison, einem der erfolgreichsten Erfinder, Unternehmer und ein Pionier der Branche. 1893 hat er das erste Filmstudio der Welt eingerichtet. Sein Regisseur Edwin S. Porter kombiniert in The Night Before Christmas bereits zwei verschiedene Techniken, Spielfilm und Animation.
Er hat auch eine Modelllandschaft aufgebaut, wo sozusagen der Schlitten mit den Rentieren über die Landschaft fliegt. Das ist sehr schön gemacht. Wahrscheinlich ist es eine Stop-Motion-Animation. Und am Ende dieses Films taucht dann ein Weihnachtsmann auf, der doch sehr stark an den Weihnachtsmann von Coca-Cola erinnert. Das geht schon sehr stark in die Werbung da in dem Fall.
Unzählige weitere Verfilmungen des Gedichts folgten. 1941 eine freche Version mit Tom und Jerry. Und später entstanden auch Parodien wie The Nightmare Before Christmas. Typisch für die frühen Poesiefilme ist eine Länge von etwa 10 bis 12 Minuten, was damals einer Filmrolle entsprach. Manche Kinobesitzer waren übrigens der Meinung, damit sei die Grenze zur Überforderung des Publikums erreicht. Der frühe Poesiefilm hatte ganz maßgeblichen Einfluss auf die Erzählweise des Films überhaupt. Hier findet sich der erste Jump Cut, also der erste Zeitsprung der Filmgeschichte.
Das wurde auch kritisch aufgefasst, weil einige sagten, das kann man nicht verfolgen, sowas kann man nicht angucken, weil das Publikum nicht versteht, warum jetzt da eine neue Szene aufbaut, die Jahre später spielt oder ganz woanders spielt. Das war eine große Herausforderung für den Film.
1921 kam ein überwältigendes poetisches Dokument über die Faszination der modernen Großstadt in die Kinos. Manhattan. Im Titel steckt der Name, den die ersten Bewohner des heutigen Manhattan, die Algonquin-Indianer, der Insel gegeben haben und der auch in Walt Whitmans Gedichten über New York auftaucht. Verschiedene Zeilen daraus werden im Film mehrmals vor die fast schwarze Großstadtsilhouette geblendet. Der Poesiefilm Manhattan zählt als das erste Stadtporträt zu den Meilensteinen der Filmgeschichte. Zwei Fotografen, Paul Strand und Charles Sheeler, haben ihn gedreht.
Das sind beide sehr wichtige und sehr bekannte Fotografen des 20. Jahrhunderts. Diese Fotografie und der Stil ihrer Fotografie, das Industrielle, das taucht in dem Film sehr stark auf und dominiert den Film regelrecht. Zeigt natürlich auch ganz schön, wie sie diese Stadt, die ja doch, denke ich, für alle damals, diese Stadttypus sehr neu war, wahrnehmen und wie sie ihn darstellen möchten. Es wurden in kürzester Zeit Hochhäuser gebaut mit neuester Technologie. Man konnte immer höher bauen.
Was sich in schwindelerregenden Stadtpanoramen aus der Vogelperspektive spiegelt. Ulrike Almuth-Sandig ist fasziniert von dem frühen Dokument, liest Whitmans Zeilen, während sie den Stummfilm sieht.
Wir haben hier gleich das erste Zitat von Whitman und das geht so: City of the world, for all races are here. City of tall facades, of marble and iron, proud and passionate city. Ich wollte auch gerade noch sagen, ich hoffe, dass das nicht in der späteren Bearbeitung dieses Films ist, sondern auch im Original so war, dass der Hintergrund so eingeschattet ist. Und das ist natürlich wunderschön.
Wie aneinandergereihte, funkelnde Diamanten in der Nacht, so taucht die Skyline New Yorks vor dem schwarzen Hintergrund auf. Eine große Fähre erreicht den Hafen, Menschenmassen, alle fein gekleidet, viele Männer in Anzug und Hut, verlassen das Schiff, strömen in die Stadt. Es folgen ruhige Architekturaufnahmen der Hochhäuser. Nur vom Rauch der Kaminschlote bewegte Filmstills. Die Kamera verweilt lange bei einer Szene, bei Bauarbeiten, Kränen.
High growths of iron, slender, strong, splendidly uprising toward clear skies. Wollen wir mal sehen, wie sie das angeschlossen haben. So eine Liebeserklärung will ja auch sozusagen was Typisches zeigen, aber auch was ganz Eigenes. Und das trifft jetzt auf unser Bildgedächtnis der wahrscheinlich am meisten abgefilmtesten Stadt Amerikas.
Wuchtige Schattenrisse der Hochhäuser, dramatische Mauerkanten in Schwarz-Weiß und dann fährt auch noch die Titanic ins Bild. Pathos, wohin das Auge reicht.
So große Würfe und sich selbst für den absoluten Nabel der Welt halten als Stadt jetzt. Also damit meine ich jetzt nicht nur Whitman und den Fotografen und den Filmemacher, sondern ich meine auch, was sie dargestellt haben. Diesen Mythos des Größenwahns von Manhattan. Und das ist was, was unserer Kultur doch sehr widerspricht, aber was ich merke, was uns auch ein bisschen fehlt, weil es uns an Selbstbewusstsein da manchmal mangelt, dem falschen Pathos was entgegensetzen zu können.
In den frühen Poesiefilmen werden die Gedichte oft ähnlich einer Drehbuchvorlage verwendet. Zumindest sind sich Text und Bild noch sehr nah. Ganz anders heute. Das Verhältnis von Gedicht und bewegtem Bild immer wieder neu auszuloten, Spannungsverhältnisse herzustellen, gegenläufige Beziehungen zu proben, all das gehört zur Experimentierfreude heutiger LyrikerInnen und FilmerInnen. Manchmal ist die lyrische Vorlage nur noch punktuell zu erahnen. Jürg Halter etwa arbeitet bewusst mit Gegensätzen zwischen Bild und Text.
Ein Beispiel erfunden, wenn jetzt zum Beispiel ein Gedicht, das über den Wald ist, wenn man das dann filmisch umsetzt, dass man das dann vielleicht so in einer Stadt dreht, wo überhaupt keine Bäume und nichts von der Natur vorkommt und sich dadurch dann die Spannung ergibt, dass eigentlich immer von diesen Bäumen erzählt wird, aber die sind im Bild nie sichtbar, aber es fällt einem dann auf, wo sie sein könnten oder eben diese Assoziation, da war mal die Natur und die hat sich zurückgezogen.
Besondere Spannung erzeugt die Dramaturgie des Rätsels. Manche Poetry-Filme geben nur ganz wenige Hinweise oder enträtseln erst am Ende, in welchem Verhältnis sie zu einem Gedicht stehen. Thomas Zantegiacomo findet es besonders interessant, wenn er anfangs nicht erkennen kann, wo das Gedicht auftaucht.
Das ist für mich sehr spannend, wo ich sozusagen Schritt für Schritt etwas erkenne oder wo ich das Gefühl habe, da ist was. Und wenn ich dann den Film mir genauer nochmal angucke, nochmal durchlese und so weiter und dann erkenne, okay, ja genau, da ist das Gedicht besonders stark umgesetzt worden oder da hat der Film besonders schön mit den Metaphern oder mit den Bildern des Gedichts gearbeitet. Das ist eine und das andere ist immer, wenn der Film an sich zu Ende ist und man noch eine ganze Weile da sitzt und eigentlich nichts sagen kann, weil man immer noch so beeindruckt ist von dieser Umsetzung.
Schlag um Schlag, sag, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, Friedrich. Und jetzt schlafe ein.
Magischer Raum mit E-Piano und Kühlschrank. Poesiefilme, eine Sendung von Astrid Meierle. Es sprachen Katja Hensel und Olaf Ölstrom. Regie Giuseppe Majo. Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal.